Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Wir spalten diese unsere Gesellschaft in Migranten und Nichtmigranten. Das hat die Sozialwissenschaftlerin Naika Forutan heute früh bei uns im Deutschlandfunk Kultur gesagt und gesagt, wir lösen damit das Versprechen von Gleichheit nicht ein.
Es geht darum, sichtbar zu sein. Es geht darum, eine Stimme zu bekommen, gleichberechtigte Teilhabe garantiert zu bekommen und nicht dauerhaft auf ungleichen Positionen im Grunde genommen verankert zu bleiben. Und die Frage ist, die sich dann eben an die Gesellschaft stellt, sind wir tatsächlich so eine moderne Demokratie, wenn wir es nicht schaffen, Ungleichheiten für bestimmte soziale Gruppen auszuebnen? Und wenn diese Ungleichheiten sich stetig weiter manifestieren, stimmt offensichtlich etwas mit unserem Selbstbild nicht.
Naika Forutan, Sozialwissenschaftlerin. Ja, können wir dieses Versprechen der Gleichheit denn einlösen? Was hat bislang verhindert, dass wir zu einer Gesellschaft werden, in der Migranten und Nichtmigranten auf Augenhöhe miteinander leben, verschieden, aber mit gleichen Chancen? Darüber spreche ich mit Aladin El Mafa'alani. Er hat gerade an der Universität Osnabrück den Lehrstuhl für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft übernommen. Guten Abend.
Guten Abend, grüß Sie.
Wie sehen Sie denn die These von Naika Forutan, dass das Versprechen der Gleichheit nicht eingelöst ist?
Naja, das kann man in jedem Fall so teilen. Aber wo ist schon das Versprechen von Gleichheit in unserer Gesellschaft wirklich eingelöst? Also es ist ja auch nicht eingelöst bei Mann und Frau. Und deshalb muss man, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen Gleichheit bezogen auf Teilhabe und Teilhabechancen. Und da sehen wir eindeutig, haben wir noch Ungleichheit, haben wir auch noch Benachteiligung in ganz vielen Bereichen, bezogen auf ganz viele Personengruppen. Und aber gleichzeitig, das wollte ich noch sagen, sehen wir Zuwächse. Das heißt, die Teilhabechancen von Menschen mit Migrationshintergrund sind doch wesentlich besser als noch vor 10 oder 20 oder 30 Jahren. Und das andere ist Zugehörigkeit. Und das betont sie ja auch ganz besonders. Und da sehen wir tatsächlich, dass die Zugehörigkeit von Menschen mit Migrationshintergrund immer noch angezweifelt wird oder zumindest nicht natürlich zugelassen wird. Und gleichzeitig müssen wir sehen, dass so ein Zugehörigkeitsgefühl in unserer Gesellschaft, das ist gewissermaßen in der Krise. Wir haben tatsächlich Fragen, was gehört zu Deutschland und was ist überhaupt noch Deutsch? Brauchen wir eine Leitkultur und das sind Fragen, die im Augenblick wichtig werden, weil wir, glaube ich, da in der Krise sind. Und ich würde aber so beschreiben, damit auch der letzte Satz, dass es gerade durch die Annäherung zu dieser Krise kommt, also durch die Annäherung zwischen sozusagen den Urdeutschen und den neuen Deutschen, kommen wir sozusagen in den Wandlungsprozess und sind im Augenblick eindeutig in Ungleichgewicht, würde ich es mal formulieren.
Und Sie haben sich im Prinzip, wenn ich das ein bisschen überspitzt formuliere, mit Ihrem Buch Das Integrationsparadox ja auch so ein bisschen einen quasi Optimisten, Integrationsoptimistenruf erschrieben, weil Sie eben auch sagen, dass diese Konflikte, die wir da erleben, auch Zeichen dafür sind, dass Integration funktioniert. Wie passt denn dieser im Prinzip optimistische Blick zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, was wir an Nicht-Anerkennung haben und was wir zum Beispiel sehen an Erfolgen, die so eine Partei wie die AfD gerade hat?
Also zunächst würde ich sagen, dass wenn alle immer pessimistischer werden, dann wirkt ein Realist wie ein Optimist. Also ich würde es realistisch bezeichnen und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir wollten als Gesellschaft, dass Migranten Deutsch sprechen, idealerweise alles tun, was man tun muss, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Wenn man dann auch noch Abitur macht und studiert und unter Umständen sogar für den Staat arbeiten möchte, dann würde man eigentlich sagen, das ist super. Und genau das ist passiert, als eine Lehrerin mit Kopftuch an einer Schule aufgetreten ist. Und daraus entstand ein Konflikt, der schon weit mehr als 10 Jahre andauert und über alle juristischen Instanzen gegangen ist. Also da müssen wir uns nochmal überlegen, was verstehen wir unter Integration? Und das können wir, da können Sie mich jetzt als Wissenschaftler fragen und ich diskutiere verschiedene Integrationsbegriffe und Definitionen, aber das müssen wir uns als Gesellschaft fragen. Und das ist genau das, was Naika Forutan auch tut.
Sie hat ja da im Prinzip jetzt am Ende auch gesagt, also als kleinen Erklärungsansatz vielleicht, es stimme etwas mit unserem Selbstbild nicht. Teilen Sie das? Und ja, was genau bedeutet das? Wer ist da das Wir? Welches Selbstbild ist da gemeint?
Ich weiß auch nicht ganz genau, wie Naika Forutan das gemeint hat. Wahrscheinlich das Selbstbild, dass wir eine Gesellschaft der Gleichen sind und dass sich Leistung lohnt und jeder es hier schaffen kann. Aber das, was Sie jetzt gefragt haben, wer ist eigentlich wir? Das ist genau die Krise, will ich es jetzt mal bezeichnen, in der wir stecken. Ich hab's beschrieben, auch in dem Buch, mit einer Tischmetapher. Also Desintegration würde bedeuten, Menschen sitzen am Boden, während der Rest der Gesellschaft am Tisch sitzt. Und je mehr Menschen jetzt an den Tisch kommen, also sich integrieren, umso mehr Menschen wollen einen schönen Platz am Tisch und ein Stück vom Kuchen. Und dann wird es nicht zwingend gemütlicher. Und wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, dann werden nach und nach Fragen gestellt. Also ist das überhaupt noch der richtige Kuchen? Sind die Tischregeln noch die richtigen? Sind doch andere Menschen am Tisch als noch vor 20 Jahren, als die Tischregeln und der Kuchen gebacken wurde. Und das Gleiche, das Spannende ist jetzt, dass in den letzten Jahrzehnten auch Frauen sich an den Tisch gesetzt haben. Homosexuelle und Anderssexuelle, Menschen mit Behinderung, Ostdeutsche, all diese Personengruppen sitzen jetzt mit am Tisch und müssen ein Wir bilden und wir wissen nicht, wer das Wir genau sein soll. Und das ist sozusagen ein Findungsprozess. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob wir ein schlüssiges, wirklich gehaltvolles Wir noch entwickeln können in so einer offenen Gesellschaft. Offene Gesellschaft meint wahrscheinlich auch, dass am Ende ein offenes Wir dabei rauskommt.
Trotzdem ist natürlich die Frage, wie wir ein bisschen mehr Wir im positiven Sinne da erreichen können. Ist jetzt eine ganz kleine Frage. Ich stelle sie trotzdem. Ja. Wer kann daran was ändern und was?
Zunächst müssen wir erkennen, dass die Punkte, über die wir streiten, dass das Punkte sind, die damit zu tun haben, dass eben viele Gruppen, die früher nicht teilhaben konnten, jetzt teilhaben. Und dadurch entsteht Streit. Und ich sehe im Augenblick, das Einzige, was die Gesellschaft zusammenhält, ist eben der Tisch als solches, wenn man es in der Metapher sehen möchte, oder eben die Streitthemen. Und deswegen glaube ich, ist Streitkultur, sich auseinanderzusetzen, aber eben nicht sich anschreien, sondern Streitkultur. Das also sozusagen zu kultivieren und nicht nur sozusagen das die Themen in die Welt zu brüllen, dass das eigentlich der Zugang ist. Also selbst wenn man sich mit so etwas wie Leitkultur beschäftigen möchte oder was das neue Wir sein soll und so weiter, dann wird es nicht konfliktfrei vonstatten gehen, denn wir werden uns im Augenblick über zentrale Fragen in unserer Gesellschaft nicht so ohne weiteres einig. Und deswegen würde ich dafür plädieren, den Streit anzunehmen und zunächst zu erkennen, dass der Streit überhaupt nur deshalb da ist, weil viel mehr Menschen teilhaben können als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Und genau das war vor 30 Jahren beabsichtigt, dass mehr Menschen mitreden.
Ein Plädoyer des Sozialwissenschaftlers Aladin El-Mafalani. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.